am heutigen Sonntagnachmittag in unserer Spiritualitätssendung bei Radio Horeb und Radio Maria heiße ich Sie ganz herzlich willkommen. Ich bin Claudia Kiesel. Wir haben zum heutigen Thema in der nächsten Stunde gemacht ein Vers aus dem heutigen Sonntagsevangelium. Das haben viele von Ihnen heute schon in der Messe gehört. Markus 12, im 12. Kapitel, und in der heutigen Sendung geht es um den Vers 38. Nehmt euch in Acht vor den Schriftgelehrten. Eine Warnung Jesu, die er da ausgesprochen hat, sich in Acht nehmen, Schriftgelehrte. Was hat das mit uns heute zu tun? Ja, wir freuen uns, dass wir diesen Vers ganz aktualisiert heute ausgelegt bekommen von Pfarrer Fritz May aus Langenfeld, den ich an dieser Stelle herzlich begrüße, und wir freuen uns auf die Sendung.
Ja, hallo. Ich möchte Sie auch von Herzen begrüßen. Ich möchte beginnen mit dem Wort vom Heiligen Vater von heute Mittag. Dann bringt er nämlich genau schon den Hinweis mit dem Schriftgelehrten. Nämlich er sagt, der Schriftgelehrte repräsentiere die wichtigen, reichen, einflussreichen Menschen. Die wichtigen, reichen, einflussreichen Menschen. Die Witwe repräsentiere die Letzten, die Armen, die Schwachen. In der Tat betreffe das entschiedene Urteil Jesu gegenüber den Schriftgelehrten nicht die gesamte Kategorie, sondern beziehe sich auf diejenigen, die ihre soziale Position zur Schau stellen, sich des Titels Rabbi rühmten, also Lehrer, die es liebten, verehrt zu werden und die erste Plätze einzunehmen. Schlimmer sei, dass ihre Zuschaustellung vor allem religiöser Natur sei. Sie fressen die Häuser der Witwen auf und verrichten in ihrer Scheinheiligkeit lange Gebete. Umso härter wird das Urteil sein, das sie erwartet. Sie benutzten Gott, um sich als Verteidiger seines Gesetzes anerkennen zu lassen. Diese Haltung der Überlegenheit und Eitelkeit führe dazu, dass diejenigen, die wenig zählten oder sich in einer nachteiligen wirtschaftlichen Lage befänden, die Witwen verachtet würden. Jesus entlarve diesen perversen Mechanismus. Er klage die Unterdrückung der Schwachen an, die auf der Grundlage religiöser Motive instrumentalisiert würden, und sage klar, dass Gott auf der Seite der Letzten stehe. So biete er das Beispiel einer armen Witwe, deren soziale Stellung irrelevant gewesen sei, weil sie keinen Ehemann hatte, der ihre Rechte verteidigen konnte. Diese Frau, die nur zwei Münzen im Opferstock des Tempels hinterlasse, opfere im Verborgenen und fast verschämt. Doch gerade in dieser Demut führe sie eine Tat aus, die von großer religiöser und spiritueller Bedeutung sei. Diese aufopferungsvolle Geste entgehe nicht dem aufmerksamen Blick Jesu, der in der Tat die totale Selbsthingabe sehe, zu der er seine Jünger erziehen wolle. Die heutige Lehre Jesu helfe uns, das Wesentliche in unserem Leben wiederherzustellen und fördere eine konkrete und tägliche Beziehung zu Gott. Bei Gott wiegt der Mensch und seine Handlungen anders. Gott messe nicht die Quantität, sondern die Qualität. Er schaue in das Herz und achte auf die Reinheit der Absichten. Dies bedeute, dass unser Geben an Gott im Gebet und an andere in der Liebe immer vor Ritualismus und Formalismus sowie vor der Logik der Berechnung zurückschrecken müssen und ein Ausdruck der Unentgeltlichkeit sein sollte. Deshalb weise Jesus darauf hin, dass die arme und großherzige Witwe als Vorbild des christlichen Lebens nachgeahmt werden solle. Vor Gott zähle, wenn wir vom Verlangen ergriffen seien, in Erscheinung zu treten und für unsere Gesten des Altruismus eine Rechnung auszustellen. Wenn wir in der Versuchung stünden, uns zu sehr für den Blick der anderen zu interessieren, sollten wir an diese Frau denken. Es wird uns gut tun, es wird uns helfen, das Überflüssige loszuwerden und zu dem zu gehen, was wirklich zählt, und demütig zu bleiben. Meine Lieben, was der Heilige Vater uns da sagt, ist eben, dass wir wirklich drauf schauen, aus welcher Haltung wir das tun. Das religiöse Motiv wird instrumentalisiert. Und da möchte ich gerne dran, auch was hier dann steht mit dem Gebet, was er dann sagt, wenn man das nachguckt bei Wikipedia zum Beispiel, was das Gebet ist, nämlich, dass es darum geht, nicht von Gott etwas zu erwarten, dann heißt es, dass der unveränderliche Wille der Gottheit durch menschliche Gebete verändert werden kann, sondern sie erwarten vom Gebet eine Änderung des betenden Menschen. Der das gute, erstrebende Wille Gottes sei nicht zu ändern, aber durch die Gebetstätigkeit werde der Wille des Menschen gestärkt, seine Seele geläutert und somit eine ganzheitliche Änderung zum Guten bewirkt. Meine Lieben, in diese Richtung geht diese Stunde. Ich möchte gerne Sie an einen Punkt führen, da wo Jesus stand. Warum er das sagt, die Schriftgelehrten, wehe euch, nehmt euch vor den Schriftgelehrten in Acht. Und es gibt einige Stellen, wo Jesus eben sagt, wehe euch, ihr Schriftgelehrten, ihr getünschte Gräber und so weiter. Ihr bürdet den Menschen Lasten auf. Warum das so ist? Und dafür müssen wir wirklich uns nochmal bewusst machen, dieses, wer Jesus denn ist. Wenn Jesus der Sohn des Vaters ist, ist er doch eins mit Gott, oder? Und wenn er eins mit Gott ist er doch in der Liebe, ist er doch ohne Sünde, oder? So, und wenn Jesus aus der Liebe heraus sagt, nehmt euch vor den Schriftgelehrten in Acht, dann muss ich das doch ernst nehmen, oder? Und dass wir uns dann einmal prüfen, was das mit uns macht. Wenn Jesus sagt, wehe euch, ihr Schriftgelehrten, bin ich auf der einen Seite von Jesus, dass ich sage, ah, jetzt kriegen die Schriftgelehrten mal endlich einen drüber, diese Besserwisser? Oder jetzt zeige ich euch mal, wo die Schriftgelehrten sind? Oder was macht das mit uns? Wenn dann wirklich Jesus sagt, nehmt euch vor den Schriftgelehrten in Acht, was das bedeutet. Und ich möchte ein Zitat bringen. Ich habe den Guardini dabei. Und wer es nachlesen möchte, meine Lieben, Romano Guardini, der Herr. Und Seite 196, damit möchte ich beginnen, um da wieder hinzuführen an diesen Punkt. Jesus ist die Liebe, aber er sagt, nehmt euch vor den Schriftgelehrten in Acht. Was machen die also falsch? Es heißt da, unten links, 196, dazu kam jenes andere, von dem Jesus mit so schwerem Ernst redet, die Heuchelei. Meine Lieben, die Heuchelei. Außen hochentwickelte Gewissenhaftigkeit, innen Härte des Herzens. Sehen Sie das? Außen hochentwickelte Gewissenhaftigkeit, innen Härte des Herzens. Sie reden von den Geboten, aber halten sie nicht. Sie machen anderen Leute, die legen die Lasten auf die Schulter, ihr müsst die Gebote halten, aber selber halten sie sich nicht dran. Diese Heuchelei, dieses Innen, diese Härte des Herzens. Außen Gesetzestreue und innen Sünde. Und dann sagt Guardini weiter, aber Sünde ohne Erkenntnis. Sie erkennen nicht, dass das schon Sünde ist. Sie erkennen nicht, dass das schon Sünde ist. Mein Lieben, das ist ja das Furchtbare. Ja, Augustinus sagt das schon, wer in der Sünde ist, erkennt nicht die Sünde als Sünde. Ja, oder wie Paulus es sagt, ich halte das Gute für böse und das Böse für gut. Es ist wirklich pervertiert. Und ja, wem glauben wir jetzt? Jesus? Glauben wir der Liebe selbst? Oder wem glauben wir? Meine Lieben, da fängt es doch schon an, wenn ich eine Autorität anerkenne. Und damit hört es doch schon auf, wenn ich eine Autorität anerkenne. Und ich sage so, du bist für mich glaubwürdig mit dem, was du sagst, wie du lebst und was du tust. Ja, ich nehme dich an, ich halte dich für glaubwürdig. Ja, dann ist es doch so, dass ich das Kommando gebe, dass ich die Kontrolle gebe, dass ich mich unterordne, dieser Autorität, wenn jemand kommt und sagt, ich will dich jetzt belehren. Ja, aber um diesen Bereich geht es doch gar nicht. Da geht es doch Jesus doch gar nicht drum, dass er die Schriftgelehrten belehren wollte. Das wollte er doch gar nicht, sondern er ist doch nur gekommen, um den Willen des Vaters zu erfüllen. Der ist doch nur gekommen zu sagen, kehrt um, geht doch auf den Weg der Liebe, hört doch auf zu sündigen. Mehr wollte Jesus doch gar nicht. Wenn der ein Schriftgelehrter werden wollte, dann wäre er doch da in die Schule gegangen. Dann wäre er doch in diese Laufbahn gegangen, wie es Paulus gemacht hat. Aber er hat es nicht gemacht, weil es ihm ja gar nicht darum geht. Sondern er ist einfach den Weg der Liebe gegangen und hat eben nur gesagt, wo er konfrontiert wurde, ja, ich lebe die Sohnschaft des Vaters. Ich lebe den, ich gehe diesen Weg. Und dann heißt es hier, außen Gesetzestreue, innen Sünde. Aber Sünde ohne Erkenntnis, ohne Reue und ohne Erlösungsverlangen. Ohne Erlösungsverlangen. Meine Lieben, sehen Sie das, wie die Schriftgelehrten sich eingerichtet haben. Sie haben sich in ein System eingerichtet. Ich weiß jetzt, wie es geht. Ja, und das ist der brandaktuelle Bezug, denn der liegt ja auf der Hand. Da muss sich jeder von uns prüfen, und wenn jeder von uns weiß und sagt, ich weiß jetzt, wie es geht und wie es ist, ja, dann muss ich mich aber mal fragen. Ja, bin ich denn noch erlösungsbedürftig? Habe ich noch das Verlangen, erlöst zu werden? Bin ich noch ein Sünder? Habe ich die Reue? Spüre ich das? Und dann, meine Lieben, wird es so ernst, da können Ihnen die Tränen kommen, wenn Sie das jetzt hören. Nämlich, auf diese Gesinnung ist Jesus gestoßen. Also auf Menschen, die einfach sagen, ich weiß, wie es geht. Dann kann Jesus nichts machen, dann stößt er auf Granit. Ich weiß, wie es geht. Sie hat ihm immer wieder die Anklage entgegengeworfen, also diese Gesinnung. Er, der freie Sohn Gottes, sündige gegen das Gesetz. Sehen Sie das? Jesus, der freie Sohn Gottes, sündige gegen das Gesetz. Und das Gesetz kommt doch von Gott, oder? Gucken Sie sich das doch mal an. Jesus, der freie Sohn, sündigt gegen das Gesetz. Er verletze das Gebot. Das machen doch die Pharisäer und die Schriftgelehrten. Breche die Überlieferung, frevle gegen den Tempel, verrate das Volk, vereitle die Verheißung. Überall traf sein Wort, das die Freiheit Gottes brachte, auf festgewordene Begriffe. Überall prallte seine Liebeskraft auf einen Panzer, der nichts durchließ. Die Sünde, mein Leben, die Sünde. Er, der aus der Fülle seines Herzens redete, welches alle Tiefen der Schöpfung und alle Liebeskräfte Gottes in sich trug. Ja, so war es doch. Er war doch ohne Sünde. Und wieso haben die Schriftgelehrten das nicht aufgenommen? Weil sie wirklich diesen Panzer der Herzenshärte hatten. Und das ist ja heute noch so. Es ist ja heute noch so. War von Fachleuten des Gesetzes, da schreibt das, von Fachleuten des Gesetzes, von Wächtern und Spionen und von einer Hinterlist umlauert, die durch alle Schärfe des Verstandes und aller Zähigkeit des Willens bedient war. Ne? Verstand und mit aller Schärfe des Verstandes und aller Zähigkeit des Willens bedient war. Eine furchtbare Verkehrung des Göttlichen hat sich da vollzogen. Hören Sie mal, was der sagt. Eine furchtbare Verkehrung des Göttlichen hat sich da vollzogen. Wie grauenhaft mag aus dem einen Satz hervorgehen, den die Pharisäer dem obersten Richter, dem römischen Statthalter Pilatus entgegenhielten, als dieser aus natürlichem Rechtsgefühl heraus erklärte, er finde an dem Angeklagten keine Schuld. Dann heißt es in Johannes 19, 6 bis 7, wir haben ein Gesetz und nach diesem Gesetz muss er sterben. Leben, hören Sie sich das mal an. Die Pharisäer nehmen das Gesetz Gottes in den Mund, in die Hand und klagen damit den Sohn Gottes an. Dann sagt Guardini, das Gesetz, das Gott gegeben, ist so höllisch verkehrt worden, dass nach ihm Gottes Sohn sterben musste. Sehen Sie das, meine Lieben? Darum geht es. Darum geht es mir in dieser Stunde, dass wir das einmal betrachten, was Jesus tut, was Jesus wollte und wo wirklich der Kern liegt. Warum das so ist und wie wir heute damit umgehen. Nochmal, das Gesetz, das Gott gegeben, ist so höllisch verkehrt worden, dass nach ihm Gottes Sohn sterben musste. Ist das nicht unglaublich? Ist das nicht unglaublich? Jesus wollte nur die Liebe. Nur die Liebe. Und die, die im Namen Gottes auf dem Stuhl des Mose sitzen, diese Gebote verkünden, die Rechtsvorschriften, die das Gesetz verkünden, die haben gesagt, er widerspricht dem Gesetz Gottes, obwohl er der Sohn war. Können sich das auf der Zunge zergehen lassen, dieses Unrecht? Und Jesus sagt es allein aus der Liebe. Er sagt es allein aus der Liebe. Denn es heißt da weiter, das ist jenes Gesetz, an dem sich das ungeheure Erleben eines Paulus entzündet hat. Er hat es mit ganzer Seele geliebt und für es geeifert. Da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Mein lieben Paulus war ein Schriftgelehrter. Es geht doch jetzt nicht darum, einfach nur die Schriftgelehrten als Feindbild hinzustellen und sagen, da wissen wir, da sind die Übeltäter, da habe ich nichts mit zu tun. Sondern zu sehen, was die Liebe ist und was nicht Liebe ist. Und Paulus war ein Schriftgelehrter. Aber wir treffen ihn zuerst, wie er die Verantwortung für die Steinigung des Stephanus übernimmt und sich Vollmacht geben lässt, um auch in Damaskus die Feinde des Gesetzes auszurotten. Für das Gesetz hat er auch gegen sich selbst gewütet. Hören Sie mal, was Guardini da sagt. Wir fühlen, wie er sich selbst gequält, geknechtet hat, um es zu erfüllen und so sein Heil zu finden. Hören Sie das? Wir fühlen, wie er sich selbst gequält, geknechtet hat, um es zu erfüllen und so sein Heil zu finden. Er hat erfahren müssen, dass er es nicht könne und ist nur immer gewalttätiger geworden. Hören Sie das mal an. Ja, aufgrund der Sünde, er ist ja der Sünde verfallen, er ist in den Eifer, er wollte es ja recht machen. Er wollte es ja recht machen und er ist immer härter geworden. Er hat sich immer mehr für die Sünde geöffnet, für das Böse geöffnet. Und er meint, er wäre im Namen Gottes unterwegs. Wir sehen es ja bei Paulus. Meine Lieben, bitte spüren Sie dem nach, was ich sage. Es geht nicht darum, um ein generelles ein Feindbild, die Pharisäer und die Schriftgelehrten damals. Nein, das richtet die Sünde heute immer noch an. Wenn wir uns für die Sünde öffnen, und das tun wir ja alle, gehen wir in diesen Stolz, dann sage ich nämlich dieses Nein zu Gott. Und dass wir da Acht geben, ob ich wirklich Ja zur Liebe sage oder Nein zur Liebe sage. Er hat erfahren müssen, dass er es nicht könne und ist nur immer gewalttätiger geworden, bis ihm dann Christus begegnet, vor Damaskus als ein Licht, das ihn niederblitzt und frei macht zugleich. Da erkennt er die furchtbare Verkehrtheit der pharisäischen Haltung. Da sagt er das. Wie darin alles Wollen und Mühen ins Verderbliche schlagen muss. Diese pharisäische Haltung, auch wie das Guardini schreibt, es geht ja um meine Haltung. Wie darin alles Wollen und Mühen ins Verderbliche schlagen muss. Er erkennt die Unmöglichkeit, aus eigenem durch Erfüllung des Gesetzes das Heil zu erringen. Und indem er den Anspruch aufgibt, fällt auch die Last von ihm ab. Er erfährt, dass das Heil nur glaubend aus Gnade entgegengenommen werden kann. Hören Sie das? Dass das Heil nur glaubend, also im Vertrauen, und zwar aus der Seele. Aus der Seele. Ich gebe das Herz, heißt Credo, Cordare. Ich öffne meine Seele. Ich vertraue dir. Ich vertraue deiner Liebe, nicht deinem Wissen. Ich vertraue deiner Liebe. Und ich nehme dann mein Geliebtsein an. Davor stand doch der Paulus. Mein Lieben, der hat es ja nicht getan. Ja, und ich finde das so grandios, dass Guardini das sieht, erkennt und uns so toll formulierend aufschreibt. Da schreibt es uns ja auf. Nämlich, dass er nur glaubend aus Gnade entgegengenommen werden kann. Und dass nur wer so empfängt, zum echten Selbstsein erwacht. Hören Sie, was er da sagt? Zum echten Selbstsein erwacht. Ich komme dann zu mir selbst. So ist er der Kämpfer für die christliche Freiheit geworden, wieder alles, was Gesetz heißt. Also, ist nun das Gesetz verschwunden? Das alte gewiss. Mit Christus hat es seinen Sinn verloren. Und Paulus hat dafür gesorgt, dass es vom christlichen Gewissensbereich ausgeschieden wurde. Dennoch sind das Gesetz und sein Hüter, der Pharisäer, als Möglichkeiten noch da. Sobald ein gläubiges Bewusstsein besteht, das von reiner Lehre weiß, und eine Autorität, welche für diese eintritt, erhebt sich die Gefahr der Orthodoxie. Mein Lieben, da schreibt er das. Sobald ein gläubiges Bewusstsein besteht, das von reiner Lehre weiß und eine Autorität, welche für diese eintritt, erhebt sich die Gefahr der Orthodoxie. Jener Gesinnung nämlich, welche meint, die rechte Lehre festzuhalten, sei schon das Heil. Und die um der Reinheit der Lehre willen der Würde des Gewissens Gewalt antut. Sobald eine gesetzte Heilsregel, Kult und Gemeinschaftsordnung besteht, erhebt sich die Gefahr zu meinen, ihr genauer Vollzug sei schon Heiligkeit vor Gott. Sehen Sie das, mein Lieben? Eine äußere Regel? Allein schon das Wissen, was er da sagt, das Bewusstsein von einer reinen Lehre und einer Autorität. Ja, wenn bei Jesus die reine Lehre und die Autorität liegt und wir es mit der Seele aufnehmen, wissen wir, es geht nur um die Liebe. Es geht nur um die Liebe. Wie sagen die Päpste Franziskus und Benedikt in seinem Jesusbuch zum Beispiel, ja, was ist das Gesetz und die Gebote? Ja, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit all deiner Kraft, wie der Gesetzeslehrer Jesus eben befragt. Das ist eine Verbindung von Deuteronomium 6,5 und Levitikus 19,18. Wie Jesus genau darauf hinweist und dass wir eben halt, wenn wir dann in die Angst gehen, oder man könnte sagen, aus der Liebe rauskommen, dann versuchen wir nämlich, eine rechte Lehre festzuhalten, ja, und eine rechte Lehre festzuhalten, sei schon das Heil und die um der Reinheit der Lehre willen der Würde des Gewissens Gewalt antut und versuchen es durchzudrücken, durchzusetzen. Mein Lieben, echtes Beispiel, echte Frage. Nein, ist keine echte Frage, sondern ein Beispiel. Ich habe in meinen beiden Schulen, Sie wissen das ja, bin seit 20 Jahren Schulpfarrer, 1300 Schüler und Schülerinnen. Und wenn ich sagen würde, ja, wer sonntags nicht in die Kirche geht, sündigt schwer, ist exkommuniziert, dann wäre meine ganze Arbeit vergeblich. Stimmt das nicht? Wenn das mein Ziel wäre, wenn das mein Maß wäre, denn diese 1300 Schüler seit 20 Jahren, da gehen vielleicht genau wie in der Gesellschaft 10% in die Kirche. Also vielleicht 130 am Wochenende. Werden denn dann nur die gerettet? Und dann soll ich mit einem negativen Haltung dann zur Schule kommen, dass ich mich ärgere, sie gehen sonntags nicht in die Kirche? Das kann es doch nicht sein, oder? Sondern das ist doch, was Jesus sagt, dass wir eben die Menschen lieben sollen und die Menschen in die Liebe führen sollen. Erstmal die Menschen als liebevolle Menschen annehmen. Als die Kinder des Vaters annehmen. Was macht denn der Vater, ja, wenn der den Sohn gehen lässt? Der liebt ihn doch nur. Der kann doch nicht sagen, du musst jetzt nach Hause kommen. Geht doch gar nicht. Sondern er liebt ihn. Und das ist es doch, was Jesus will. Die Liebe. Aber und sonst wird es nur Druck. Nur Druck. Wenn ich sage, du musst in die Kirche gehen, und wenn die Kinder dann ausgezogen sind, gehen sie nicht mehr, weil sie mussten. Meine Lieben, wie oft höre ich das denn? Von den Eltern oder von den Großeltern. Ja, was haben wir denn falsch gemacht? Meine Lieben, sehen Sie, es geht nicht um Äußerlichkeiten, sondern es geht nur um die Liebe, um die Seele. Das ist doch, was Jesus will. Sobald eine gesetzte Heilsregel, Kult und Gemeinschaftsordnung besteht, erhebt sich die Gefahr, zu meinen, ihr genauer Vollzug sei schon Heiligkeit vor Gott. Und wenn dann diese Jugend, diese junge Generation sonntags nicht zur Kirche geht, das heißt von vornherein, die sind jetzt nicht heilig, können die gar nicht werden? Können die das nicht werden? Oh doch. Denn wie die dann mit ihren Geschwistern umgehen, oder wie die dann, wenn die dann jetzt junge Eltern werden, und wie die ihre Kinder lieben, mit welcher Fürsorge, mit welcher Ehrfurcht, mit welchem Respekt sie die Kinder auch erziehen, wie die dann mit der Achtung, mit der Hochachtung vor jedem Menschen groß werden. Ja, das wäre doch schon ein Richten, wenn ich denen absprechen würde, sie könnten jetzt nicht heilig werden vor Gott. Dann würde ich ja richten. Damit mache ich mich doch zum Schriftgelehrten. Ich mache mich doch dann zum Schriftgelehrten. Sehen Sie das? Und Guardini schreibt das hier so schön. Sobald eine Hierarchie der Ämter und Gewalten, der Tradition und des Rechtes besteht, erhebt sich die Gefahr, in Autorität und Gehorsam selbst schon das Reich Gottes zu sehen. Meine, was Guardini da sagt. Ne? Sobald eine Hierarchie der Ämter und Gewalten, der Tradition und des Rechtes besteht, erhebt sich die Gefahr, in Autorität und Gehorsam schon selbst das Reich Gottes zu sehen. Nein, dass wir wirklich, wirklich das für auf uns übertragen müssen. Sobald eine Hierarchie der Ämter und Gewalten, der Tradition und des Rechtes besteht, erhebt sich die Gefahr, in Autorität und Gehorsam selbst schon das Reich Gottes zu sehen. Ja, ich selber habe schon erlebt, was unter dem Deckmantel des Gehorsams geschieht in den Orden, in den Gemeinschaften und in der Kirche. Unter dem Deckmantel des Gehorsams, wie Menschen Druck erlebten, Druck spürten, wie immer wieder Druck gemacht wird. Ja, sobald im Heiligen Normen gesetzt sind und zwischen Recht und Unrecht geschieden wird, erhebt sich die Gefahr, von dort her Hand auf Gottes Freiheit zu legen. Hören Sie, was er da sagt. Sobald im Heiligen Normen gesetzt wird und zwischen Recht und Unrecht geschieden wird, erhebt sich die Gefahr, von dort her Hand auf Gottes Freiheit zu legen und, was nur aus seiner Gnade kommt, in Rechte einzufangen. Wer gibt mir denn das Recht, über einen Menschen zu urteilen, wie er lebt oder wie er nicht lebt? Wer gibt mir denn das Recht? Nur der Böse, meine Lieben, die Liebe nicht. Denken Sie an Jesus und die Ehebrecherin. Da stehen die Männer mit den Steinen in der Hand und wollen diese Frau töten. Und dann sagt er, wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Und dann, Frau, haben sie dich verurteilt? Nein, ich verurteile dich auch nicht. Geh und sündige nicht mehr. Die Liebe tut es nicht. Die Liebe tut es nicht. Also dürfen wir das auch nicht tun. Oder was in Römer 2 steht. Wenn wir richten, dann werden auch wir gerichtet, weil dann sind wir ja nicht besser als die, die richten. Ich darf niemals richten. Aber die Liebe zieht Grenzen, mein Lieben, weil die Liebe eben sagt, das geht nicht, dass ich richte. Das geht nicht. Ein Gedanke, mag noch so edel sein, sobald er in den Raum des Menschenherzens tritt, bringt es an ihm auch den Widerspruch hervor. Unwahrheit und Böse. So geht es auch mit dem, was von Gott kommt. Ordnung des Glaubens und Betens, Amt und Zucht, Tradition und Sitte sind wahrhaftig gut. Aber an ihnen erwachen im Menschenherzen und Menschengeist schlimme Möglichkeiten. Überall da, wo im Bereich der heiligen Wahrheit ein entschiedenes Ja und Nein gesprochen wird, wo objektive Gestalt des Kultes, Ordnung und Autorität gelten, erhebt sich auch die Gefahr des Gesetzes und des Pharisäers. Die Gefahr, das Äußere für das Innere zu nehmen. Die Gefahr des Widerspruchs zwischen der Gesinnung und dem Wort. Die Gefahr, von dem her, was gilt und was rechtens ist, auf Gottes Freiheit Hand zu legen. Die Gefahr also alles dessen, was Christus den Pharisäern vorwirft. Die Geschichte des Gesetzes ist eine große Warnung. Das Heilige, was von Gott kam, ist zu einem Werkzeug des Unheils gemacht worden. Sobald ausdrückliche Offenbarung, positive Ordnung des Daseins von Gott her geglaubt wird, erwacht diese Möglichkeit aufs Neue. Es ist für den Glaubenden gut, das zu wissen, damit er im zweiten Bunde vor dem Schicksal des ersten bewahrt bleibe. Meine Lieben, sehen Sie das, was ich meine? Ja, wenn Jesus sagt und was Guardini sagt, wenn wir dann diesen Satz hören, das Gesetz, das Gott gegeben, ist so höllisch verkehrt worden, dass nach ihm Gottes Sohn sterben musste. Ist das nicht unglaublich? Meine Lieben, und Guardini führt das aus, er macht das ganz ausführlich, wie er das nämlich beschreibt, wo er dann in diesem Abschnitt über das Gesetz auch das richtig hinführt. Das würde jetzt zu lange führen, wenn ich das alles vorlesen würde. Aber ich möchte Ihnen gerne nochmal zusammenfassen, worum es nämlich da geht. Er spricht das eben ganz am Anfang, dass er sagt, Jahrtausend um Jahrtausend folgt das Ereignis der ersten Sünde. Jahrtausend um Jahrtausend, schreibt er, folgt das Ereignis der ersten Sünde. Und dann sagt er, aber Gott bleibt treu. Ja, er ruft einen, nämlich Abram. Abram. Er solle aus seinem Lande und Volk gehen, damit ein neuer Anfang gesetzt werde. Und dann wird er ja der große Glaubende, das wissen wir ja. Ja, die Größe Abrahams ist die Größe seines Glaubens. Abraham vertraut Gott. Er öffnet sein Herz und geht diesen Weg. Und dann gehorcht er und geht, vertrauend, gehorchend. Und dann geht er, kommt dann mit seiner Sippe bis nach Ägypten. Und wie er das beschreibt, ist folgendermaßen, dort gerät sie in das Leben einer der Großmächte der Zeit. Ihre Zahl nimmt rasch zu, Exodus 1. Sie sitzen an den Fleischtöpfen Ägyptens, gewöhnen sich an Sicherheit und Wohlergehen. Sie gewöhnen sich an Sicherheit und Wohlergehen. Bald erwacht Misstrauen gegen sie. Sie werden als Gefahr empfunden, unter Ausnahmegesetze gestellt und zu harten Frondiensten gezwungen. In all dem muss eine Veränderung vor sich gegangen sein. Ihr Herz muss sich verhärtet und die Bereitschaft, Gott zu hören und ihm unmittelbar zu gehorchen, verloren haben. Sie sind unbotmäßig geworden, widerspenstig, harten Nackens, Exodus 32. Wir brauchen nur zu sehen, wie sie dem Manne, den Gott ihnen schickt, Mose, begegnen. Meine Lieben, was da Guardini beschreibt. Sie waren dann bis nach Ägypten gekommen und da ist ihr Herz hart geworden. Was hat dann Gott gemacht? Guardini schreibt, so beginnt ein neuer Abschnitt der heiligen Geschichte. Die Möglichkeit als Volk, Gott im Freien, in freiem Glauben zu dienen, geht verloren. Das heißt, die Ägypter haben, die Israeliten haben damals nicht mehr vertraut. Sie haben nicht mehr vertraut. Gottes Wille, sie zum Heil zu führen, ändert zwar sich selbst nicht, wohl aber die Weise, wie er wirkt. Er gibt dem Volke das Gesetz, Exodus 20. Aufs Neue schließt er durch Mose mit ihnen den Bund. Aufs Neue verheißt er ihnen Unzerstörbarkeit, heiliger Geschichte, Gnade und Erlösung. Nun aber nicht im freien Glauben, sondern im Gesetz. Und seine Grundlagen nach dem Sinai gegeben, im Laufe der Zeit je nach dem Wandel der geschichtlichen und sozialen Verhältnisse weiterentwickelt, formte nun das Gesetz das ganze Leben des Volkes. Es ordnete die Beziehungen von Mensch und Mensch, von Obrigkeit und Volk, von Gruppe und Gruppe, von einem Glied der Familie zum anderen und von einer Familie zur anderen, von Volksangehörigen und Fremden. Es ordnete die verschiedenen Gebiete des öffentlichen Lebens, Eigentum, Rechtspflege und so fort. Es ordnete das Verhältnis zu Gott, den Dienst des Tempels, die heiligen Tage, Feste und Zeiten. Breite Entfaltung fand vor allem die Reinheitspflicht, eine Idee, ein Wert, eine Empfindung, die schwer auszudrücken sind und wesentlich nicht ethische, sondern religiöse, kultische Reinheit meinen. Rein ist der Mensch, der recht in den symbolischen Ordnungen steht, welche auch, ja vor allem, das leibliche Leben umfassen und es zum Altar, zum Opfer, zu den Handlungen des Kultes in Beziehung setzen. Diese Ordnungen legen Hand auf den Menschen und machen ihn zum Besitz Gottes. Das alles war durch ausführliche, oft bis ins Kleinste gehende Vorschriften geregelt. Eine tiefsinnige Vorstellungswelt drückte sich darin aus. Voll Weisheit und Kenntnis des Menschenwesens, des Einzelnen wie der Familie und des Volksganzen. Wenn man aber bedenkt, dass an die Erfüllung dieses Gesetzes das Heil geknüpft war und Unsegen und Verstoßung dem drohten, der es nicht erfüllte, so kann einem grauen, wenn man von der Menge seiner Gebote liest. Und waren schon die Gebote des Gesetzes selbst zahlreich und mühsam zu halten, so wurde es dann immer weiterentwickelt. Ein besonderer Stand bildete sich, der das Gesetz behütete, die Schriftgelehrten. Sie erforschten seinen Sinn, legten es aus, wendeten es an, sie umgaben jedes einzelne Gesetz mit Erläuterungen und Gebräuchen, die dann ihrerseits wieder Gesetzescharakter annahmen, so dass im Laufe der Zeit ein Netz entstand, das mit dichtem Maschen das ganze Leben umsponnen hielt. Soweit, meine Lieben, soweit auch Guardini. Das ist, was ich möchte, dass Sie das sehen, einmal hören, wieder, wo das auch dann herkommt. Wenn man nämlich dann von dem hören, was Guardini eben gesagt hat, diese Entwicklung, es würde jetzt eigentlich noch viel mehr Erläuterung geben können, aber ich möchte es soweit belassen, was er eben sagt, dass es eben über die Jahrhunderte immer mehr in Menschengesetze entwickelt wurde, immer weiter von Gott weg. Um dann nämlich an den Punkt zu kommen, wo Jesus kommt und er sagt eben, und wo es da heißt, das Gesetz, das Gott gegeben, ist so höllisch verkehrt worden, dass nach ihm Gottes Sohn sterben musste. Sehen Sie das, meine Lieben? Die hochentwickelte Gewissenhaftigkeit, Innenhärte des Herzens, Außengesetzestreue, Innensünde, aber Sünde ohne Erkenntnis, ohne Reue und Erlösungsverlangen. Er, der freie Sohn Gottes, sündige gegen das Gesetz, er verletze das Gebot, breche die Überlieferung, frevle gegen den Tempel, verrate das Volk, vereitle die Verheißung. Überall traf sein Wort, das die Freiheit Gottes brachte, auf festgewordene Begriffe. Überall prallte seine Liebeskraft auf einen Panzer, der nichts durchließ. Mein Lieben, soweit unser lieber Professor Guardini. Sehen Sie das? Wie traurig das ist, was Jesus wirklich wollte. Nur die Umkehr, nur die Liebe. Und was dann die Gesetzeslehrer daraus gemacht haben und wie Jesus gar keine Chance hatte, haben konnte, weil sie eben alle meinten, sie würden Gott einen Dienst tun. So weit ist es damals gekommen. Aber so geht es auch immer weiter mit denen, die nur die Liebe wollen. Nur die Liebe. Meine Lieben, im Jesusbuch vom Papst Benedikt, dann bringt er einen Vergleich, der ist auch sehr erschütternd. Sehr erschütternd. Er spricht nämlich da von der Versuchung Jesu, die zweite Versuchung Jesu. Nämlich, da heißt es, kommen wir zur zweiten Versuchung Jesu, deren exemplarische Bedeutung in mancher Hinsicht am schwersten zu verstehen ist. Die Versuchung ist als eine Art Vision aufzufassen, in der wiederum Wirklichkeit, eine besondere Gefährdung des Menschen und des Auftrages Jesu zusammengefasst ist. Zunächst ist da etwas Auffälliges. Der Teufel zitiert die Heilige Schrift, um Jesus in seine Falle zu locken. Er zitiert den Psalm 91,11, der von dem Schutz spricht, den Gott dem gläubigen Menschen gewährt. Denn er befiehlt seinen Engeln, dich zu hüten auf allen deinen Wegen. Sie tragen dich auf ihren Händen, damit dein Fuß nicht an einen Stein stößt. Dieses Wort gewinnt dadurch noch besonderes Gewicht, dass es in der Heiligen Schrift an heiligem Ort gesprochen ist. In der Tat ist der zitierte Psalm an den Tempel gebunden. Sein Beter erhofft sich Schutz im Tempel, denn die Wohnung Gottes muss als besondere Stätte göttlichen Schutzes gelten. Wo sollte der Mensch, der an Gott glaubt, sich sicher wissen dürfen als im heiligen Bereich des Tempels? Der Teufel erweist sich als Schriftkenner, der den Psalm genau zu zitieren weiß. Das ganze Gespräch der zweiten Versuchung erscheint förmlich wie ein Streit zweier Schriftgelehrter. Der Teufel tritt als Theologe auf, bemerkt Joachim Gnilka dazu. Wladimir Solowjew hat dieses Motiv in seiner kurzen Erzählung vom Antichristen aufgenommen. Der Antichrist empfängt von der Universität Tübingen den Ehrendoktor der Theologie. Er ist ein großer Bibelgelehrter. Solowjew hat mit dieser Darstellung seine Skepsis gegenüber einem gewissen Typ exegetischer Gelehrsamkeit seiner Zeit drastisch ausgedrückt. Das ist kein Nein zur wissenschaftlichen Bibelauslegung als solcher, aber eine höchst heilsame und notwendige Warnung vor ihren möglichen Irrwegen, ne, sagt Papst Benedikt ja auch. Eine notwendige Warnung vor ihren möglichen Irrwegen. Bibelauslegung kann in der Tat zum Instrument des Antichrist werden. Das sagt uns nicht erst Solowjew. Das ist die innere Aussage der Versuchungsgeschichte selbst. Hören Sie mal, was er da sagt. Papst Benedikt sagt das in seinem Jesusbuch, Seite 64, Band 1. Bibelauslegung kann in der Tat zum Instrument des Antichrist werden. Das ist die innere Aussage der Versuchungsgeschichte selbst. Aus scheinbaren Ergebnissen der wissenschaftlichen Exegese sind die schlimmsten Bücher der Zerstörung der Gestalt Jesu, der Demontage des Glaubens geflochten worden. Hat mich sehr erschüttert, mein Lieben, was der Papst da sagt. Aus scheinbaren Ergebnissen der wissenschaftlichen Exegese sind die schlimmsten Bücher der Zerstörung der Gestalt Jesu. Und was wollte Jesus? Gott, schreibt der Papst in seinem Buch. Was wollte er bringen? Die Liebe. Also, die Bücher, die über Jesus geschrieben werden und eben nicht die Liebe zum Zentrum haben, ja, dann wissen wir, worum es geht. Die Demontage des Glaubens, was Misstrauen sät Gott gegenüber, Hoffnungslosigkeit oder Zweifel oder was auch immer. Meine Lieben, aus scheinbaren Ergebnissen der wissenschaftlichen Exegese sind die schlimmsten Bücher der Zerstörung der Gestalt Jesu, der Demontage des Glaubens geflochten worden. Heute wird die Bibel weithin dem Maßstab des sogenannten modernen Weltbildes unterworfen, dessen Grunddogma es ist, dass Gott in der Geschichte gar nicht handeln kann. dass also alles, was Gott betrifft, in den Bereich des Subjektiven zu verlegen ist, sei. Dann spricht die Bibel nicht mehr von Gott, dem lebendigen Gott, sondern dann sprechen nur noch wir selbst und bestimmen, was Gott tun kann und was wir tun wollen oder sollen. Und der Antichrist sagt uns dann mit der Gebärde hoher Wissenschaftlichkeit, dass eine Exegese, die die Bibel im Glauben an den lebendigen Gott liest und ihm selbst dabei zuhört, Fundamentalismus sei. Nur seine Exegese, die angeblich rein wissenschaftliche, in der Gott selbst nichts sagt und nichts zu sagen hat, sei auf der Höhe der Zeit. Das theologische Streitgespräch zwischen Jesus und dem Teufel ist ein aller Zeiten betreffender Disput um die rechte Schriftauslegung, deren grundlegende hermeneutische Frage die Frage nach dem Gottesbild ist. Der Streit um die Auslegung ist letztlich ein Streit darum, wer Gott ist. Dieses Ringen um das Gottesbild, um das es im Disput um die gültige Schriftauslegung geht, entscheidet sich aber konkret am Bild Christi. Ist er der ohne weltliche Macht geblieben? Ist er, der ohne weltliche Macht geblieben ist, wirklich der Sohn des lebendigen Gottes? Meine Lieben, das müssen wir uns auch fragen. Ist er wirklich der Sohn des lebendigen Gottes? Ist er das? Die Frage müssen wir uns stellen. Wollen wir Gott ins Experimentierbare hineingeben? Ja, wie er auf der nächsten Seite das sagt. Du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht in Versuchung führen. Was sagt Papst Benedikt? So führt die strukturelle Frage des merkwürdigen Schriftgespräches zwischen Christus und dem Versucher direkt in die inhaltliche Frage hinein. Worum geht es da? Man hat diese Versuchung mit dem Motiv von Brot und Spiele zusammengebracht. Nach dem Brot müssen die Sensationen geboten werden, da die bloße körperliche Sättigung ganz offensichtlich dem Menschen nicht ausreicht, müsse der, der Gott nicht in die Welt und in den Menschen einlassen will, den Kitzel spannender Erregungen bieten, deren Schauer die religiöse Ergriffenheit ersetzt und verdrängt. Aber das kann an dieser Stelle wohl nicht gemeint sein. Deine Versuchung anscheinend kein Zauber vorausgesetzt wird. Der Punkt, um den es geht, erscheint in der Antwort Jesu, die wiederum dem Deuteronomium entnommen ist, sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Das ist im Deuteronomium eine Anspielung auf die Geschichte, wie Israel vor Durst in der Wüste umzukommen drohte. Es kommt zur Rebellion gegen Mose, die eine Rebellion gegen Gott wird. Gott muss zeigen, dass er Gott ist. Diese Rebellion gegen Gott wird in der Bibel so beschrieben. Sie stellten den Herrn auf die Probe, indem sie sagten, ist der Herr in unserer Mitte oder nicht? Es geht also um das, was vorhin schon angeklungen war. Gott muss sich dem Experiment stellen. Er wird erprobt, wie man Waren ausprobiert. Er muss sich den Bedingungen unterwerfen, die wir für unsere Gewissheit als nötig erklären. Wenn er jetzt den vom Psalm 91 zugesagten Schutz nicht gewährt, dann ist er eben nicht Gott. Dann hat er sein eigenes Wort und so sich selbst falsifiziert. Die ganz große Frage, wie man Gott erkennen und wie man ihn nicht erkennen kann, wie der Mensch zu Gott stehen und wie er ihn verlieren kann, steht hier vor uns. Der Hochmut, der Gott zum Objekt machen und ihm unsere Laborbedingungen auflegen will, kann Gott nicht finden. Denn er setzt bereits voraus, dass wir Gott als Gott leugnen, weil wir uns über ihn stellen, weil wir die ganze Dimension der Liebe, des inneren Hörens ablegen und nur noch das Experimentierbare, das in unserer Hand gegeben ist, als wirklich anerkennen. Wer so denkt, macht sich selbst zu Gott und erniedrigt dabei nicht nur Gott, sondern die Welt und sich selber. Mein Lieben, soweit unser lieber Papst Benedikt. Dass wir das sehen, wenn Jesus mit den Schriftgelehrten spricht, wenn wir eben wirklich über Jesus sprechen und worum es da geht, was er uns sagen, was er uns wirklich sagen will und wie wir wirklich auch an die Heilige Schrift gehen sollen. Ich möchte noch einen zweiten Text von Papst Benedikt bringen, nämlich eine Ansprache, die er gehalten hat, die ich so gerne zitiere, nämlich vom 6. Oktober 2006, nämlich eine Eucharistiefeier mit den Mitgliedern der Internationalen Theologischen Kommission. Dann sagt er nämlich da in der Ansprache: Im Anschluss an eine lange Tradition sagt der heilige Thomas von Aquin, dass in der Theologie Gott nicht das Objekt ist, über das wir sprechen. Das ist zwar unsere übliche Auffassung, in Wirklichkeit aber ist Gott nicht Objekt, sondern Gott ist Subjekt der Theologie. Derjenige, der in der Theologie spricht, also das sprechende Subjekt, sollte Gott selbst sein. Und unser Sprechen und Denken sollte nur dazu dienen, dass das Sprechen Gottes, das Wort Gottes in der Welt gehört werden, in ihr Raum finden kann. Und so fühlen wir uns erneut eingeladen zu diesem Weg des Verzichtes auf unsere Worte, zu diesem Weg der Reinigung, damit unser Wort nur Werkzeug ist, durch das Gott sprechen kann und so tatsächlich Gott nicht Objekt, sondern Subjekt der Theologie ist. Und dann bringt er diese wunderbaren Worte. In diesem Zusammenhang kommt mir ein sehr schönes Wort aus dem 1. Petrusbrief. Lateinisch lautet es: Castificantes animas nostras in obediencia veritatis. Der Gehorsam gegenüber der Wahrheit sollte unser Herz enthaltsam machen, castificare, und auf diese Weise zum rechten Wort und zur rechten Tat führen. Anders gesagt, sprechen, um Beifall zu finden, sprechen mit Ausrichtung auf das, was die Menschen hören wollen, sprechen im Gehorsam gegenüber der Diktatur der allgemeinen Meinung, wird als eine Art Prostitution des Wortes und der Seele angesehen. Die Enthaltsamkeit, auf die der Apostel Petrus anspielt, bedeutet, sich nicht diesen Standards zu unterwerfen, nicht den Beifall, sondern den Gehorsam gegenüber der Wahrheit zu suchen. Und ich denke, das ist die grundlegende Tugend des Theologen, diese zuweilen harte Disziplin des Gehorsams gegenüber der Wahrheit, der uns zu Mitarbeitern der Wahrheit, zu einem Mund der Wahrheit macht, damit nicht wir es sind, die in dem Wortschwall der heutigen Zeit sprechen, sondern wirklich gereinigt, rein gemacht durch den Gehorsam gegenüber der Wahrheit. Die Wahrheit in uns spricht, und so können wir wirklich Überbringer der Wahrheit sein. Das lässt mich an den heiligen Ignatius und einen schönen Satz von ihm denken: Wer die Worte des Herrn verstanden hat, versteht sein Schweigen, weil der Herr in seinem Schweigen erkannt werden muss. Die Erforschung der Worte Jesu gelangt bis zu einem gewissen Punkt, bleibt aber unserem Denken verhaftet. Nur wenn wir zu jenem Schweigen des Herrn gelangen, des Herrn in seinem Einssein mit dem Vater, von dem die Worte stammen, können wir auch wirklich beginnen, die Tiefe dieser Worte zu begreifen. Die Worte Jesu entstanden in seinem Schweigen auf dem Berg, wie die Schrift sagt, in seinem Einssein mit dem Vater, aus einem Schweigen der Gemeinschaft mit dem Vater, aus dem Versunkensein in den Vater entstehen die Worte. Und nur wenn wir an diesem Punkt gelangen und von diesem Punkt ausgehen, gelangen wir zur wahren Tiefe des Wortes und können so authentische Interpreten des Wortes sein. Der Herr lädt uns durch sein Wort dazu ein, mit ihm auf den Berg zu steigen und in seinem Schweigen immer wieder den wahren Sinn des Wortes zu erlernen. Meine Lieben, so müssen wir wirklich dieses, was er da sagt, dieses Castificantes Animas Nostras, Gehorsam gegenüber der Wahrheit sollte unser Herz enthaltsam machen, dass wir wirklich die Sünde meiden. Darum geht es doch. Wir können doch nicht das Wort Gottes verkünden und dann den Nächsten richten und urteilen. Wir können doch nicht sagen, Gott hat euch lieb, aber ich verurteile jemanden, so was du tust, oder du bist böse, oder was auch immer. Meine Lieben, versuchen wir in dieser Stunde wirklich das so ernst zu nehmen, was Jesus wirklich will. Die Liebe, die Umkehr, dass wir die Sünde meiden. Und dass wir uns entschließen heute: Ich will dieses Leben auch leben. Ich will die auch umkehren. Die Sünde meiden, die Schuld erkennen, die Schuld bereuen. Ja, und wirklich spüren: Ich bin erlösungsbedürftig. dass wir niemals in die Situation kommen, dass wir das Gesetz Gottes nehmen, wie wir es bei Guardini häufig gehört haben in der Stunde, und damit quasi Gott selber einen Vorwurf machen und meinen, es wäre das Gesetz, aber wir handeln gegen die Liebe. Versuchen wir das, meine Lieben, ganz wachsam zu sein und fest entschlossen den Weg der Liebe zu gehen. Jesus, in der Nachfolge Jesu zu gehen, einen Lebenswandel zu führen, wie er ihn geführt hat. Und möge Gott uns dazu den Segen geben. Und das gewähre euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
Amen. Herr Pfarrer May, Sie haben uns viel mitgegeben in der letzten Stunde, viel Material, das wir ja in unser Leben jetzt erstmal zum Verdauen haben. Dafür dient uns jetzt auch gleich die nachfolgende Gebetszeit. Der Barmherzigkeitsrosenkranz, Ihnen auf jeden Fall ganz herzlichen Dank für diese Ausführungen. Wir haben als Titel der Sendung gehabt, nehmt euch in Acht vor den Schriftgelehrten, ein Vers aus dem heutigen Sonntagsevangelium. Herzlichen Dank Ihnen nochmal. Grüße nach Langenfeld. Wir freuen uns auf die nächste Sendung mit Ihnen und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, noch einen schönen Sonntag. Es verabschiedet sich Ihre Claudia Kiesel.